Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andi, wir müssen jetzt wieder mal mit Follow-up befassen. Aber es ist kein Müssen, es ist eine Freude. Follow-up bedeutet ja nochmal, dass wir Rückmeldungen bekommen. Wir werden von netten Leuten aus dem Publikum nicht nur gut bewertet auf den Podcast-Plattformen, sondern die deponieren auch den einen oder anderen Kommentar. Ich muss dann sagen, zum Teil sehen wir die recht lange nicht. Kommt auch darauf an, wo die deponiert werden. Die Plattformen informieren uns auch nicht gleich gut. Also Apple Podcasts, Spotify und so. Aber früher oder später sehen wir es und kommen gerne darauf zurück. Und dann steige ich doch gerade ein. Zwei allgemeine Feedback. Das ist immer auch so ein bisschen schmeichelnd natürlich. Das motiviert uns. Also jemand hat zurückgeliefert. Der Podcast zeigt kurz gefasst, informativ und stets fesselnd. Ein Muss für jeden, der vom Web- und Rechtsbereich fasziniert ist. Die Themen werden auf eine bemerkenswert verständliche Weise präsentiert, was diese Quelle nicht nur zu einem exzellenten Informationsmedium macht, sondern sie auch im, ja, und das ist irgendwie abgebrochen. Ich glaube, je nach Kommentarfunktion gibt es eine Zeichenbeschränkung und dann sehen wir nicht alles. Aber vielen Dank für das positive Feedback. Und das zweite allgemeine Feedback. Ich habe die Datenschutzplaudereien von dir und Andreas den Ferien nahezu am Stück konsumiert, gebinged auf Neudeutsch. Bin jetzt fast auf dem aktuellen Stand. Ein wirklich sehr informativer und spannender Podcast. Bitte also weitermachen. Ich brauche bald mal Nachschub. Dann so ein paar Emojis, Wink, Skin Tone 2. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Yellow oder White. Wie muss ich kopieren, ist das Emoji draufgegangen. Also vielen Dank für die positiven Rückmeldungen. Jetzt Andi, aber noch zu Rückmeldungen zu einzelnen Episoden.
Genau, wir haben dann noch eine Rückmeldung bekommen zu der Episode 270, Fischenskandal. Der Yves schreibt da, wenn man heute jemandem vom Fischenskandal erzählt, haben dies die Älteren schon lange vergessen und die Jüngeren denken schon wieder so ein Boomer, der alles übertreibt. Ob jung oder alt, herrscht die Meinung vor, dass die Schnüffelei schon irgendeinen Hintergrund gehabt haben muss. Aber danke für die spannende Sendung darüber. Ja, vielleicht gehöre ich da auch schon ein bisschen dazu, zu diesen Boomern, aber ich habe es zum Glück nicht vergessen. Gehen wir weiter. Die nächste Rückmeldung ist gekommen zu der Episode 245, zu der Google EU User Consent Policy. Und zwar schreibt Sam, danke für die Infos. Ihr sprecht über Google und wie Google mit der EU-Policy umgeht und dass sich für bestimmte CH-Unternehmen nichts ändert. Relevant ist allerdings auch, dass Microsoft Advertising in ihrer E-Mail vom 17.07.2024 sagt, we plan to extend these changes to other regions, including but not limited to Switzerland and the United Kingdom soon. Our clients will need to convey end-user consent status via the methods described below. Das heißt aus meiner Sicht, dass wir eben doch soon gezwungen werden zu den Cookie-Consent-Bannern.
Das ist natürlich das Thema, eben auch schon bei der Google EU User Consent Policy. Wir haben das auch schon diskutiert, das sind vertragliche Verpflichtungen. Bei Google haben wir aber auch diskutiert, dass es viele Ausnahmen gibt für die Schweiz. Also dass es nicht bedeutet, dass jetzt jede Schweizer Website das Cookie-Banner braucht, nur weil sie Google-Dienst einsetzt. Verweist auch nochmal auf unsere entsprechende Podcast-Folge und auch meine ausführliche FAQ zu dem Thema. Aber ja, Microsoft beschreitet einen ähnlichen Weg. Jetzt kann man sich fragen, wie relevant Microsoft Advertising ist. Es ist typischerweise so, dass die strengen Vorgaben von diesen Tech-Konzernen gelten, vor allem dann, wenn man eigene Werbeflächen zur Verfügung stellt. Also wo dann Microsoft oder Google eben eigene Werbung, zum Beispiel in der App oder in der Website, können deponieren. Ja, muss man sich halt überlegen, was das für einen bedeutet. Ich meine, bei dieser ganzen Werbung hat es für mich auch noch einen anderen Nebenaspekt. Die Werbung ist einfach hochgradig trümmelig. Also wenn ich mal das Content-Blocking ausgeschaltet habe und auf eine Website gegangen mit Google AdSense, also was da mir angezeigt wird, da würde ich mich als typischer Website-Betreiber im Normalfall schämen, weil seriöse Werbung gibt es ja eigentlich nicht, sondern das Ganze ist darauf gebaut, dass man es versehen klickt oder dass es Linkbait ist. Und darüber hinaus habe ich auch noch das Problem, dass da auch noch ein Sicherheitsproblem gibt, Sicherheitsgefahren, die über die Ads da reingespielt werden. Bei deni.ch, Andi, wo du ja Verleger bist, hat es auch schon Artikel gegeben, wie dann die Daten die ganze Welt flüssen, nach Russland, aber auch an Geheimdienst und so. Also vielleicht muss man sich auch das überlegen, wie will man da wirklich mitmachen. Ein anderes Thema ist die Suchmaschinenwerbung oder Social-Media-Werbung, wo man dann dort buchen kann. Das sehe ich jetzt da weniger kritisch. Aber ja, am Schluss muss man halt schauen, braucht man das Cookie-Banner aus gesetzlichen Gründen, aus vertraglichen Gründen und dann bitte korrekt umsetzen.
Vielleicht gleich noch als Ergänzung. Ich glaube, auch die meisten kleinen Website-Betreiber müssen sich einfach fragen, brauche ich wirklich die Werbung? Also die paar Fränkli, die da reinkommen und was man eigentlich alles kaputt macht, auch weil man dann noch einen Cookie-Consent-Banner zusätzlich braucht, das lohnt sich einfach nicht. Also ich gebe euch wirklich den Tipp, vergesst es, stelle das einfach ab, weil es bringt überhaupt nichts und ich habe ganz viele andere Websites, die mich da nicht mit dem belästigen.
Ja, das ist so. Und wie das dann die Medienkonzerne so machen, ein anderes Thema müssen die letztlich selber wissen. Es fällt aber ja auf, dass ja kaum ein Cookie-Banner wirklich der ursprünglichen Idee entspricht. Man könnte sagen, gar nicht rechtskonform ist. aber das müssen wir heute nicht vertiefen, weil wir haben noch zu einer weiteren Folge, nämlich zu unserer Folge über CrowdStrike, sehr ausführliches Feedback bekommen. Die Person bezeichnet sich als Langzeithörer mit Security-Background und sagt zum Einstieg, euer Podcast gefällt mir sehr, weiter so. Aber diese Folge zum Thema CrowdStrike fand ich stellenweise jedoch bedenklich. IDR-Systeme sind in der heutigen Welt eine wichtige Komponente, um sich gegen Schadsoftware, zum Beispiel Ransomware und Hacker, zu schützen. Als externer Spezialist für Security-Themen war ich bereits öfter involviert, wenn Cyberangriffe abgewehrt werden mussten. Dies sowohl bei Unternehmen, die ein IDR einsetzen, als auch bei solchen, die darauf verzichten. IDR-Systeme machen für diejenigen, die mit der Aufklärung und Abwehr eines Angriffs betraut sind, einen erheblichen Unterschied. Dies ist auch der Grund, weshalb heute kaum ein Security Operations Center, sei es in-house oder extern, ohne IDR funktionieren kann. Muss CrowdStrike nachbessern? Auf jeden Fall. So etwas hätte nicht passieren dürfen. Stellen IDR kein Risiko dar? Doch, absolut, hat man ja jetzt gesehen. Gäbe es keine besseren Lösungen, als solche tiefgreifenden Security-Systeme einzusetzen? Theoretisch ja. Die entsprechenden Lösungsansätze lassen sich aber kaum in der Breite umsetzen. Sollen alle Systeme mit IDR geschützt werden? Nein, auf keinen Fall. Systeme, deren Ausfall auf massive operative Risiken darstellen, sollten anderweitig geschützt werden. Sollten wir dann nicht komplett auf solche Systeme verzichten? Nein. Denn solange Mitarbeitende auf ihren Laptops mit Windows-Systemen arbeiten wollen, Entwickler und Betriebsleute gewisse Freiheiten haben wollen, alternative Ansätze zu aufwendig sind und die Anzahl der Security-Analysten in einem Unternehmen limitiert ist, liefern diese Systeme einen essentiellen Beitrag zum Schutz der Daten und Systeme eines Unternehmens. Bonus, es gibt auch von Microsoft ein IDR, nennt sich Microsoft Defender for Endpoint, welches ebenfalls zusätzlich kostet und für älteren Windows-Betriebssystemen und Nicht-Windows-Betriebssystemen ebenfalls Zusatzsoftware benötigt. Zudem gibt es IDR-Anbieter, die auf dem integrierten Microsoft Defender aufsetzen. Diese Ansätze haben gewisse Limitierungen, was eine Daseinsberechtigung für alternative Anbieter schafft. So, da habe ich jetzt viel müssen vorlesen. Aber vielen Dank, also ist meiner Sicht eine sehr differenzierte Rückmeldung, die weckt jetzt auch nicht in dem Sinn Widerspruch. Also ich glaube, das sehe zumindest ich eigentlich auch so. Man hat da wieder drin, dass halt das Problem grundsätzlich bei Microsoft sitzt. Und was halt da auch nochmal kommt, oder? Auch mit der Microsoft-eigenen Ideallösung, wo man gegen Geld kann kaufen. Also Microsoft liefert Systeme aus, wo sie eigentlich selber signalisieren, die sind standardmäßig nicht sicher. Ihr müsst von uns oder von Dritten zusätzliche Software kaufen. Und da haben wir das grundlegende Problem, dass man unsichere Software wie das Microsoft Windows nicht mit Software, die dann tief in der Microsoft Windows drin sitzt, von Dritten oder von Microsoft selber kann sicher machen. Das Grundproblem bleibt. Und ja, Protokollierung und so, das ist übrigens eine wichtige Funktion von den IDR, also für das wird es auch häufig in erster Linie genutzt. Aber wir haben da offensichtlich ein Problem. Und jetzt die differenzierte Rückmeldung ist halt einfach so ein bisschen der Reality-Check. Wie ist es im Alltag? Aber eben auch mit dem Eingeständnis da mehrfach. Eigentlich müsste es nicht so sein, eigentlich sollte es anders sein.
Genau, aber wirklich spannende Rückmeldung und wie du richtig sagst, ist auch sehr differenziert. Ich finde es super, dass wir so Hörerinnen und Hörer haben, die uns in dem Ausmaß zulassen und auch ihre Meinung weiter kundtun. Letzte Rückmeldung, die wir noch bekommen haben, betrifft den Fischer-Skandal. Und zwar sagt Dirk, weist uns darauf hin, dass der Fischer-Skandal damals von der Sans Unique, das ist eine Westschweizer Hip-Hop-Band, auf dem Album Fische oder auf dem Song Fische entsprechend vertont und vertextet worden ist. Wir haben das nicht gewusst, also ich habe das nicht gewusst. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Martin, ob du den Song gekannt hast. Ich kenne Sans Unique noch von früher. Wir haben sogar einmal ein Open-Air organisiert, wo wir die als Band hatten. Ich habe sie geliebt, aber ich kann mich nicht mehr an den Song erinnern und freue mich natürlich, dass es das eigentlich gibt.
Für mich war es auch neu gewesen und ich werde schauen, dass wir zum Abschluss von dieser Episode den Song noch einspielen können. Dann machen wir ein bisschen das Urheberrecht challengen.
Super, danke.
En 1989 explosait le scandale, mais cette fois d'une dimension phénoménale. Nous étions plus d'un million à être fichés, surveillés, suspectés, considérés dangereux pour notre société.
Et on nous parle de paradis,
de fierté du pays qui soi-disant serait une démocratie.
Oui, l'État propose, le citoyen dispose.
Non, je m'oppose, le citoyen subit alors que l'État impose. Sais-tu que dans ton dos l'argent qui pue se laisse parfumer? Sais-tu que dans ton dos ils examinent ta vie privée? Sais-tu qu'à force d'avoir le dos tourné, mon cher ami, tu vas bien finir par te faire. Peuple, toi qui as donné ta confiance, sache que désormais il te faut garder le silence. Tant t'avoir donné et comme unique récompense, vivre avec l'obsession d'une invisible surveillance. On se sert de toi,
moi,
on se fout de moi,
moi.
Toi et moi ne bougeons pas le petit doigt et quel est le résultat?
Ça,
abonner une revue politique,
fiché.
Présent lors d'une manifestation publique,
fiché.
Étrange conversation téléphonique,
fiché.
De même opinion que le groupe Sens Unique,
fiché. Police en masse, justice qui passe.
Seras-tu le bon champion de cette farce?
Police en masse, justice qui passe.
Seras-tu le prochain champion?